Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Talk der Datenspuren aus dem kleinen Saal. Und zwar geht es jetzt auf die Spuren von Bitcoin mit Johann und Leon vom Bitcoin Meetup Dresden. Und ich wünsche euch allen viel Spaß.
Ja, also vielen Dank. Dankeschön, dass wir auch hier sein dürfen und unseren Vortrag noch abschließend halten dürfen. Also wie gesagt, das ist Johann, ich bin Leon. Johann ist Industriemechaniker und ich bin Student an der TU Dresden für Informatik. Und wir möchten heute mit auf den Spuren von Bitcoin einen Anfängervortrag halten, der mit 45 Minuten zugegebenermaßen ziemlich mutig angesetzt ist, denn diese Zeit wird niemals ausreichen, um alles ausführlich von Bitcoin zu erklären. Aber das ist vollkommen in Ordnung, denn auch wenn Bitcoin im Titel steht, wird ein sehr großer Teil des Vortrags gar nicht mal unbedingt nur um Bitcoin selber gehen, sondern vor allen Dingen um das Problem, was Bitcoin lösen möchte. Und wir werden nicht drum rumkommen, dafür uns ein kleines bisschen die Geschichte des Geldes anzuschauen und Geld auf einer ganz, ganz fundamentalen Ebene. Und vielleicht noch mal ein paar Stichwörter im Kopf zu haben, die eine große Rolle heute spielen. Wir werden über finanzielle Inklusion sprechen und über die Manipulation unseres heutigen Geldsystems. Und das ist quasi auch genau das Problem, was wir heute näher beleuchten werden. Und dafür müssen wir uns erstmal ganz vorsichtig rantasten. Und am Ende sprechen wir noch über ein paar Kritiken, die es zu Bitcoin gibt. Gerade so das, was man in den Medien liest. Und das versuchen wir uns mal ein bisschen näher anzuschauen, um auch die ganzen Nuancen ja, aufzuzeigen. Das hier auf der ersten Folie hat man vielleicht schon mal gesehen, vor allen Dingen das Buch von George Orwell 1984. Kennt sicherlich jeder. Es geht um einen tyrannischen und dystopischen Überwachungsstaat, der seine Bürger überwacht. Und der Grund ist, warum wir das heute als Einleitung mit benutzen, ist, weil einige dieser Mittel, die in George Orwell geschrieben wurden, also einige dieser Mittel, die der Staat benutzt, um seine Bürger zu überwachen, die findet man heute in der Gesellschaft überall wieder. Es gab sogar, glaube ich, hier auf Datenspuren sogar einen Vortrag dazu, einen sehr umfangreichen. Und einer dieser Mittel, die uns in unserer heutigen Zeit wieder treffen, ist unser Geld. Der Joe Martin, der Autor des Buches, was daneben steht, mit 2024, hat dazu erst vor kurzem ein Buch geschrieben. Da gibt es nur ganz wenige Exemplare bisher dazu. Das ist so ein bisschen die Fortsetzung von George Orwell 1984. Und dieses Buch beschäftigt sich mit der Zentralbankwährung, den CBDCs. Ein Zentralbankgeld ist ein Geld, in dem man sich quasi ein Konto direkt bei der Zentralbank anlegt, um dort halt alle Transaktionen abzuwickeln. Und die Zentralbank hat jederzeit die Möglichkeit, alle diese Transaktionen zu überwachen. Sie kann sie nachverfolgen und sie kann sie eben im schlimmsten Fall auch zensieren. Der Grund, warum ich dort unten Gewaltenteilung mit dazu geschrieben habe, ist, man muss sich vorstellen, dass in unserem aktuellen Staat ist es ja so, dass wir eine Gewaltenteilung haben, zum Beispiel die Polizei und die Gerichte. Aber wenn wir ein Zentralbankgeld, was by the way auch noch nicht komplett da ist, aber es nähert sich halt ganz langsam und schleichend an, aber wenn dieses Zentralbankgeld da ist, gibt es eine Entität, zum Beispiel eben die Europäische Zentralbank hier in Europa, die die Möglichkeit hat, alle diese Gewaltenteilungen, also exekutive, judikative, legislative, auf die Bürger loszulassen. Denn das Werkzeug, mit dem diese Zentralbanken arbeiten könnten, wäre unser Geld. Und dazu sagt uns Johann jetzt mehr.
Genau. Ich fange erstmal beim Urschleim ein bisschen an. Was ist überhaupt dieses Geld, dieses Machtinstrument, ja, das rein theoretisch auch gegen uns eingesetzt werden kann? Genau. Ich habe mir überlegt, wie kann man Geld gut beschreiben? Und da ist mir dieses Bild im Internet aufgefallen. Das beschreibt es, denke ich, ziemlich gut, weil Geld kann irgendwie vieles sein. Aber vor allem ist es doch eine Technologie. Eine Technologie, die wir Menschen uns überlegt haben, um unsere geleistete Arbeitszeit, unsere geleistete Energie zu speichern, also wie vielleicht in einer Batterie, und die zu einem späteren Zeitpunkt von der Gesellschaft in irgendeiner anderen Form wieder zurückzubekommen. Schon vor sehr, sehr langer Zeit hat das Geld den Tauschhandel abgelöst und das hat uns einige deutliche Vereinfachungen gebracht, wie zum Beispiel einfache Kommunikation mit Handelspartnern, dadurch deutlich komplexere Handelsketten und eine viel bessere wirtschaftliche Planung. Genau. Welche Funktion muss jetzt Geld erfüllen können? Geld muss erstmal ein Tausch- oder Zahlungsmittel sein. Das heißt, es sollte möglichst das liquideste Mittel in einer Wirtschaft darstellen und bei möglichst vielen nachgefragt und anerkannt sein. Weiterhin muss Geld ein Wertaufbewahrungsmittel sein. Das heißt, es darf auch auf Dauer nicht an Wert verlieren, nicht an Kaufkraft verlieren. Weiterhin muss Geld ein Wertmaßstab sein. Das bedeutet, es sollte eine konstante mathematische Größe darstellen, mit der wir Güter bemessen können. Geld kann verschiedene Eigenschaften haben. Und genau an diesen Eigenschaften können wir vielleicht auch bemessen, ob wir es mit einem guten oder einem schlechten Geldsystem zu tun haben. Besonders wichtig finde ich dabei die Eigenschaften der Überprüfbarkeit. Die gibt einfach an, wie leicht oder schwer ein Geld zu fälschen ist. Die Seltenheit, also wie leicht man dieses Geld beschaffen oder sogar erschaffen kann. Und die Zensierbarkeit, die gerade heutzutage in unserer digitalen Welt eine besonders wichtige Eigenschaft von Geld darstellt. Auf diese Eigenschaften werde ich im späteren Verlauf nochmal eingehen. Genau. Kommen wir jetzt kurz auf die Geschichte des Geldes zu sprechen. Schon 10.000 Jahre vor Christus gab es Geld, und zwar das sogenannte Waren- oder auch Naturgeld. Und dafür fallen mir Beispiele ein, wie zum Beispiel die Kaurischnecken im alten China, die tatsächlich bis zum 19. Jahrhundert benutzt wurden, oder die Yap-Steine von der Insel Yap, viele Bitcoiner kennen die, das wohl schwerste Geld der Welt, könnte man meinen. Und auf ein Beispiel möchte ich genauer eingehen, nämlich auf die Akori-Perlen, denn mit diesen Akori-Perlen, die tatsächlich auch Sklavenperlen heutzutage genannt werden, wurde eine der größten Geldfälschungsgeschäfte überhaupt angestoßen. Genau. Die nächste Folie zeigt eben genau diese Akori-Perlen, die viele Jahrhunderte in Westafrika als gutes Geld verwendet wurden, da sie sehr selten waren. Sie waren gut transportabel, zum Beispiel als Kette um den Hals. Und sie wurden einfach anerkannt und geachtet als gutes Geld. Dies änderte sich allerdings im 16. Jahrhundert, als europäische Entdecker damals für Südamerika nach Westafrika segelten und mit den Ureinwohnern Handel beginnen wollten. Dabei merkten sie recht schnell, dass die Ureinwohner überhaupt kein Interesse an ihren Gold- oder Silbermünzen hatten, sondern nur ihre Akori-Perlen als gutes Geld sahen. Das machten sich allerdings die Europäer zunutze und konnten in ihrer damals schon großen Industrie in Europa riesige Mengen an billigen Akori-Glasperlen fälschen und diese nach Westafrika verschiffen. Mit diesen Perlen kauften sie sich dann alle möglichen wichtigen Ressourcen wie Gold, Baumwolle, Gewürze, Felle, alles, was die Westafrikaner so Wertvolles hatten. Und diese tauschten sie einfach gegen wertlose Akori-Perlen, da sie nicht erkennen konnten, dass es Fälschungen waren. Durch diese riesige Geldmengenausweitung über viele, viele Jahre verloren die westafrikanischen Ureinwohner einen riesigen Teil ihrer Ersparnisse und wurden so arm, dass sie sich teilweise sogar selber versklaven und verkaufen mussten, um nicht zu verhungern. Genau, das ist also ein extremes Beispiel, was Geld mit einer Zivilisation anstellen kann, ein schlechtes Geld. Genau. In allen höheren Zivilisationsstufen später wurde dieses Warengeld dann durch Metallgeld abgelöst. Metallgeld hatte extreme Vorteile gegenüber Warengeld, gerade bei Haltbarkeit, Fungibilität und viel bessere Überprüfbarkeit. Das können wir auch auf der nachfolgenden Folie noch sehen. Da habe ich nochmal die Eigenschaften der Geldform aufgelistet und mit Plus und Minus dargestellt, ob die das gut erfüllen oder eher schlecht. Genau. Ein großer Nachteil, wie man hier auch sieht, von Metallgeld ist natürlich die Transportierbarkeit. Und Dieses Problem wurde gelöst im 14. Jahrhundert, auch zum Beispiel durch den Buchdruck, denn da kam das Papiergeld, und zwar das goldgedeckte Papiergeld. Damals nannte man das Banknoten und es diente einfach als Nachweis für in einer Bank hinterlegtes Gold. Die Vorteile sind eindeutig: viel bessere Transportierbarkeit bei ähnlichen Eigenschaften wie Metallgeld. Es kommt nur ein riesen Nachteil ins Spiel, und zwar, es benötigt Vertrauen in Banken. Und genau dieses Vertrauen in die Banken, das wurde an einem bestimmten Zeitpunkt gebrochen, und das möchte ich jetzt euch erzählen. What the fuck happened 1971? Das ist tatsächlich auch eine Internetseite, weil das so ein großes Thema ist. Seit 1944 bis 1971 war der US-Dollar die führende Weltreservewährung damals schon, allerdings war sie zu 100% mit Gold gedeckt. Die USA führten zu dem Zeitpunkt, also 1971, schon seit 15 Jahren Krieg mit dem Vietnam und hatten deswegen unglaublich Handelsdefizite und hatten einen riesigen Schuldenberg angesammelt. Frankreich verlor daraufhin das Vertrauen in die USA und wollten ihre Dollar zurück in Gold umtauschen. Da hatte allerdings Präsident Richard Nixon etwas dagegen, denn er konnte das Gold nicht rausrücken. Also setzte er die Goldkonvertibilität vorübergehend aus. Beschwichtigen tat Frankreich damals mit einem großen Kredit in Dollar, und damit waren die Franzosen einverstanden. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keinen starken goldgedeckten US-Dollar mehr, sondern eine schwache, durch nichts gedeckte Fiat-Währung. Was das jetzt für Nachteile bringt und wie kann man das messen, dass es jetzt dadurch schlechter geworden ist, das können wir in folgenden Charts erkennen. Erstmal sehen wir in dem Preis von Gold, dass dieser bis 1971 auf einem ähnlichen Level, also von 30 Dollar gehandelt wurde. Das lag einfach daran, dass nie mehr Dollar gedruckt wurden, als es Gold gab. Das änderte sich natürlich schlagartig, und durch die erhöhte Geldmenge an Dollar wurde die gleichbleibende Menge an Gold natürlich immer und immer mehr wert. Ein noch viel cooleres Beispiel, finde ich, ist, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann hier, die Campbell's Condensed Tomato Soup. Das ist eine Tomatensuppe in Amerika, die wird schon seit 1895 hergestellt, und zwar immer mit dem gleichen Rezept. Und die war bis 1971 immer auf einem identischen Preis von 10 US-Dollar Cent, und das änderte sich ab 1971 drastisch mit der Erweiterung der US-Dollar-Geldmenge und stieg bis momentan auf sogar einen Dollar im Maximum. Genau, wir schauen mal weiter. Ich habe noch mehr Charts. Und zwar, das ist die wohlbekannte Schere zwischen Arm und Reich. Ja, hier sieht man, wie es seit 1971 mit uns bergab geht, würde ich mal behaupten. Ich bin ganz froh, dass der Chart nicht bis 2023 geht. Das wäre übel. Genau, im nächsten Chart sehen wir im Vergleich die Nominal- und Reallöhne in den USA. Die Nominallöhne geben einfach an, dass im Prinzip der durchschnittliche US-Bürger seit 1964 regelmäßig seine Lohnerhöhung bekommen hat. Und die Reallöhne zeigen, dass sich die Amerikaner irgendwie trotzdem seit 1971 mit dem Mehrlohn nicht wirklich mehr kaufen konnten, beziehungsweise eher sogar weniger im Vergleich zu 1971. Jetzt habe ich noch eine schöne Beispielfolie, wo man genaue Preise sieht von 1971 im Vergleich zu 2023. Besonders erschreckend ist natürlich da die Kosten eines durchschnittlichen Hauses in Amerika. Die wuchsen nämlich von 1971 25.200 Dollar auf momentan ungefähr 350.000 US-Dollar für ein Average New House. Das ist eine Vervierzehnfachung, und das ist extrem krass im Vergleich, wenn man sich die durchschnittlichen Löhne anschaut. Die sind nämlich nur gewachsen von 10.600 US-Dollar im Jahr auf 71.000 US-Dollar pro Jahr. Ähnliche Probleme sieht man dann auch bei neuen Autos und den Renten. Die Renten konnten nämlich auch nicht mit der Inflation mithalten. Genau. Jetzt habe ich vorhin schon das Wort Fiat-Geld in den Mund genommen. Der Dollar ist also seit 1971 ein Fiat-Geld. Aber was bedeutet das jetzt? Also Fiat heißt eigentlich erstmal nur, es werde oder es geschehe. Fiat kennt man vielleicht aus der Bibel bei Fiat Lux, also es werde Licht. Und Fiat Money bedeutet jetzt also, es werde Geld. Also es hat jemand entschieden, dass es Geld wird. Und genau das sehen wir. Wir sehen Fiat-Geld in Form von Kreditgeld heutzutage überall. Und dieses kann ohne Arbeitsaufwand von Banken einfach so aus dem Nichts geschaffen werden. Eben durch Kreditvergabe, zum Beispiel an Regierung, Unternehmen oder auch Privatpersonen. Jetzt ist die Frage, wieso ist das unfair? Naja, zum Ersten ist das super unfair, weil es keinen freien Währungswettbewerb gibt. Überall gibt es Wettbewerb und Wettbewerb ist was Gutes. Und bei Währung soll es keinen Wettbewerb geben? Das verstehe ich nicht. Das Zweite ist der Cantillon-Effekt. Der Cantillon-Effekt sagt eigentlich nichts anderes, als dass jemand, der näher am Geldsystem dran ist, wird mehr Kredite zu günstigeren Zinsen bekommen und in höherem Ausmaß. Wir Bürger und die kleinen Unternehmen, die haben dann das Problem, dass sie mit der erhöhten Geldmenge ihre Kaufkraft verlieren und eben nicht an solche großen Kredite wie Staaten oder eben große Unternehmen rankommen. Genau, die Geldmenge wird natürlich gesteuert über Zinserhöhungen oder Zinssenkungen. Das heißt, je höher eine Zentralbank die Zinsen macht, desto unwahrscheinlicher oder desto dümmer wäre es, einen neuen Kredit aufzunehmen und dadurch kommt natürlich weniger Geld in Umlauf. Wenn ich die Zinsen senke, bewirke ich das Gegenteil. Das heißt, immer mehr Menschen und immer mehr Firmen, denen fällt ein, oh ja, die Zinsen sind gerade so niedrig, da kann ich doch einen billigen Kredit aufnehmen. Und durch jeden Kredit, der aufgenommen wird, wächst die umlaufende Geldmenge. Genau. Ich habe vorhin auch schon von Inflation gesprochen. Inflation ist heutzutage in aller Munde. Und Inflation kommt vom lateinischen Wort inflare. Und das heißt eigentlich aufblasen oder aufblähen. Und was wird denn jetzt genau aufgeblasen? Na eben die Geldmenge. Die Geldmenge steigt und wenn dann gleichzeitig das Angebot von Wirtschaftsgütern in einer Wirtschaft nicht auch mit ansteigt, sondern vielleicht gleich bleibt oder sogar sinkt, dann wird alles teurer. Das heißt, die Teuerung ist eindeutig ein Symptom von Inflation, von der Geldmengenausweitung. Genau. Jetzt würden vielleicht manche sagen, okay, Inflation, das ist vielleicht nicht nur schlecht. Das hat ja auch gute Sachen. Und ja, Inflation wird gerade dann benutzt, wenn eben eine Krise ansteht. Weil dann, dann kann man der Krise entgegenwirken, dann kann man Firmen retten. Dazu muss man allerdings bedenken, dass bei der Geldmengenausweitung nie Wert geschaffen wird, sondern immer nur Geld umverteilt wird. Und deswegen haben wir bei der Inflation auch klare Gewinner und Verlierer. Gewinner eben die Schuldner, die große Kredite aufgenommen haben, denn deren Schulden sinken stetig mit der Inflation. Weitere Gewinner sind auf alle Fälle Wohlhabende, die einen Großteil ihres Ersparten in Vermögenswerten besitzen, wie zum Beispiel Immobilien, Aktien, Gold und so weiter. Denn diese steigen eben auch mit der Inflation. Damit können sie ihre Vermögenswerte retten. Verlierer der Inflation sind vor allem die Sparer. Die Sparer, die eben in diesem Geld ihr Geld anlegen, auf der Bank liegen lassen. Weitere Verlierer sind Arme und Rentner, denn sie haben vielleicht keine Vermögenswerte in der Hinterhand und Gehälter und Renten können nicht mithalten mit der steigenden Inflation. Genau, Milton Friedman hat hier ein schönes Zitat vor einiger Zeit rausgelassen, und zwar: Inflation ist wie Alkoholsucht. In beiden Fällen, wenn man beginnt zu trinken oder zu viel Geld zu drucken, erlebt man zuerst den positiven Effekt und die negativen Folgen kommen später. Und das sieht man auch an meinen Beispielen, die ich hier rechts noch aufgelistet habe. der französische Assignat von 1789 bis 1796, das war die französische Revolution. Da wurde versucht, um eine Krise abzuwenden, enorm viel Geld zu drucken, hat leider nicht funktioniert. Zum Schluss diese Wertpapiere, waren sie nur noch von einer Seite bedruckt, einfach weil die Geldmenge so rasant stieg. Und ja, die Deutsche Mark 1923, ein Beispiel, was die meisten kennen, wo man für ein Brot eine Schubkarre voll Geld bezahlt hat. Und genauso ging es auch in Ungarn, dem Pengo, nach dem Zweiten Weltkrieg und ja, vor nicht allzu langer Zeit in Venezuela das Gleiche. Genau.
Hier haben wir eines der absoluten Extrembeispiele, aber nochmal kurz dazu. Die Bundeszentrale für politische Bildung und der IWF hatten mal zusammengetragen die ganzen Bankenkrisen und Währungskrisen, die wir von 1970 bis 2007 hatten. Und das sind insgesamt 124 Bankenkrisen, 326 Währungskrisen und 64 Staatsverschuldungskrisen. Und da kommt natürlich eine ganze Menge zusammen. Und wie gesagt, eines dieser absoluten Extrembeispiele ist die Finanzkrise 2008, von denen sicherlich viele von Ihnen was mitbekommen hatten. Und zwar ist es die sogenannte Lehman Brothers Pleite, in dem eine riesengroße Bank pleite gegangen ist. Und der Grund dafür ist, weil diese Banken massiv spekuliert haben und nicht damit aufhören konnten. Und allein in Österreich hat man 11 Milliarden Euro aufwenden müssen, um die Banken und die Versicherungen zu retten. Allerdings haben die normalen Bürger nichts dafür bekommen. Und das baut natürlich Frust auf bei den Menschen. Und die Menschen verlieren das Vertrauen in Banken. Und eine dieser Lösungen, die wir eben heute vorstellen, ist Bitcoin. Und ein Mann namens Satoshi Nakamoto hat 2009 den Bitcoin veröffentlicht. Um das mal so ein bisschen zu zeigen, dass das von ihm auch ein politisches Statement war, haben wir hier mal einen Zeitungsartikel von der Times, einer Londoner Zeitung, aufgezeigt, wo drauf steht, dass der Schatzmeister von Großbritannien ein zweites Rettungspaket für die Banken losgeschickt hat. Und dieses Statement oder dieser Titel des Artikels wurde auch gehardcoded in den ersten Block von Bitcoin. Aber was ist denn Bitcoin nun eigentlich? Also Bitcoin ist ein freies und nicht manipulierbares und nicht zensierbares P2P-Zahlungsnetzwerk. Erschaffen von Satoshi Nakamoto in Form eines White Papers, veröffentlicht auf einer E-Mail-Liste für Cypherpunks. Also Cypherpunks muss man sich so vorstellen, das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass wir heute zum Beispiel verschlüsselten Nachrichtenverkehr haben. Die haben sich dafür eingesetzt und Nakamoto war einer davon. Also man weiß bis heute nicht, wer Nakamoto ist. Allerdings hat er uns, wie gesagt, eben dieses White Paper zur Verfügung gestellt und zusammen mit ein paar anderen Leuten den Bitcoin-Code hochgezogen. Und bevor wir weitermachen, müssen wir uns vielleicht ein paar Eigenschaften anschauen, gerade wenn wir verstehen wollen, warum wir glauben, dass Bitcoin ein besseres Geld ist. Und das sind unter anderem, wie gesagt, dieser P2P-Faktor, dass wir überall auf der Welt Bitcoin versenden können und dafür keine Staatsgrenzen beachten müssen, wir müssen keine Uhrzeiten beachten. Bitcoin sind genau auf 21 Millionen Stück begrenzt. Das heißt, es können niemals mehr erschaffen werden von keinem auf der Welt, von keiner Regierung und auch von keiner zentralen Entität der Welt. Bitcoin ist unaufhaltsam, das könnte man vielleicht ein bisschen kritisch sehen, in dem Sinne, dass wenn unsere Banken oder unsere Zentralbanken von heute auf morgen aufhören würden, unsere Währung so massiv zu inflationieren, dann würde wahrscheinlich jeder okay sein mit unserem aktuellen Geld. Aber da das nicht der Fall ist und die unser Geld immer weiter ausweiten, ist Bitcoin halt eine Lösung dafür. Des Weiteren ist es halt dezentralisiert. Das bedeutet, es gibt nicht irgendwo ein Büro, wo man hingehen oder eine Firma, an der man sich wenden kann, um Bitcoin irgendwie abzuschalten oder abzumahnen. Es ist völlig offen, das heißt, man kann den Code einsehen, jeder kann darauf zugreifen, das heißt, es gibt nicht irgendwie eine Eintrittskarte, die man dafür braucht. Und mit grenzenlos ist für einige gemeint, dass man eben, wie gesagt, ja keine Ländergrenzen dafür braucht. Wir haben allerdings auch noch mal ein paar Schwächen aufgezeigt. Und zwar, man muss wirklich sagen, dieses Thema ist wirklich, wirklich umfangreich, gerade auf der technischen Seite. Also wenn man verstehen möchte, warum diese ganzen gerade gezeigten Eigenschaften überhaupt gelten, muss man relativ tief in die Technik schauen. Und das ist durchaus für viele Leute eine Herausforderung, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, denn nicht jeder hat die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Aber die Bitcoiner sind meistens eben die, die sich da mal irgendwie eingelesen haben und verstanden haben, okay, ja, das funktioniert tatsächlich wirklich und ich kann mich darauf verlassen. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal ein bisschen die Technikseite an. Wir kommen nicht ganz drum, weil ein paar Grundlagen und so, gerade was die Benutzung und so angeht, ist sicherlich für jeden ein bisschen hilfreich.
Genau, also wirklich nur die Grundlagen. Von Bitcoin, Blockchain oder generell von Blockchain haben schon viele gehört, denke ich. Was ist denn jetzt eine Blockchain? Eine Blockchain ist erst einmal einfach nur eine öffentliche, von wirklich allen einsehbare und dezentral gespeicherte Datenbank. Eine Datenbank, die aufgebaut ist, vielleicht wie ein Kassenbuch. In der Blockchain gibt es drei Parteien. Die sehen wir hier in Orange. Das sind einmal die User, also wir, die einfach nur Bitcoin hin und her schicken wollen, von einer Adresse A zur Adresse B. Dann die Full Nodes, das sind einfach kleine Computer, die die gesamte Blockchain speichern und ständig überprüfen und sich gegenseitig überwachen. Und da sind dann noch die Miner. Die Miner sind auch Computer, die sind dafür da, neue Blöcke zu bauen, zu finden und zu bauen und das Netzwerk durch ihren Arbeitsnachweis, durch physische Arbeit, durch den sogenannten Proof of Work zu sichern. Dabei ist noch wichtig zu wissen, alle Datenblöcke, also zum Beispiel hier unten kann man den Mempool sehen, das habe ich gedacht, kann man vielleicht schön die Blöcke verdeutlichen. Alle Datenblöcke sind kryptografisch miteinander verkettet, das heißt, dass es super, super schwierig bis unmöglich ist, so einen Block mit Transaktion irgendwie zu manipulieren. Also zu sagen, ich ziehe jetzt meine Bitcoin-Transaktion zurück oder so, das geht nicht. Und das wird super schwierig gemacht. Genau. Gucken wir dazu, was die Miner jetzt genau machen. Da schauen wir uns an, wie entstehen überhaupt Bitcoin und was sind Miner. Miner suchen, wie ich vorhin schon gesagt habe, Blöcke. Und zwar mit einer speziellen Berechnung. Bei dieser Berechnung wird eigentlich nur eine Zufallszahl gesucht. Und bei der Berechnung benötigt der Miner Energie in Form von elektrischem Strom. Einfach deswegen, um als eine Art Schutzschild gegenüber Angreifern zu wirken. Das heißt, Angreifer müssten, wenn sie die Blockchain verändern wollten, mehr Energie aufbringen als alle restlichen Miner. Und das ist gerade heutzutage schon extremst schwierig bis eigentlich unmöglich geworden. Genau, wichtig zu wissen ist noch, dass immer wenn die Miner einen Block finden, dass sie dann vom Netzwerk belohnt werden. Das heißt, sie bekommen neue Bitcoin ausgeschüttet für jeden Block. Ich weiß nicht genau, ob man das hier ganz rechts erkennen kann. Da habe ich eine Excel-Tabelle gebastelt, wo ich aufgelistet habe, wie im Code genau diese Blockbelohnungen aussehen. Weil die Blockbelohnungen bleiben nicht immer gleich, sondern die werden alle 4 Jahre, beziehungsweise um in Bitcoin zu bleiben, alle 210.000 Blöcke halbiert. Angefangen 2009 mit einer Blockbelohnung von 50 Bitcoin, die ausgeschüttet wurden pro Block, sind wir mittlerweile nur noch bei einer Ausschüttung von 6,25 Blöcke. Das führt immer weiter bis zur 32. Halbierung, denn danach werden keine neuen Bitcoin mehr ausgeschüttet. Am Ende wird es also eine feste Gesamtmenge geben von fast 21 Millionen, nicht ganz, aber fast. Und damit ist dann Bitcoin ja uninflationierbar, würde ich behaupten. Genau. Jetzt fragen sich vielleicht manche, ja, aber ich habe gar keinen Miner zu Hause stehen und ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Aber wie bekomme ich denn sonst Bitcoin? Und das ist ganz einfach. Miner werden regelmäßig ihre Bitcoin verkaufen und zwar an Börsen, weil sie ihre Stromkosten decken müssen. Und Genau auch an solchen Börsen kann man, wenn man unbedingt möchte, Bitcoin kaufen. Allerdings sage ich ein was dazu, und zwar muss man sich auf solchen Börsen meist verifizieren. Und gerade Leute, die sehr auf ihre Privatsphäre achten, denen würde ich das nicht unbedingt empfehlen, auf so eine Börse zu gehen, um Bitcoin zu kaufen. Darum gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Bitcoin verdienen. Klar, das ist heutzutage noch nicht ganz so einfach. Wenn man Unternehmer ist, müsste man seine Kunden dazu überreden, in Bitcoin zu bezahlen. Und wenn man Arbeitnehmer ist, dann müsste man seinen Arbeitgeber überzeugen. Aber dafür gibt es noch andere Möglichkeiten, und zwar Bitcoin-Automaten. Bitcoin-Automaten stehen mittlerweile überall rum, auch in Deutschland, zum Beispiel beim Mediamarkt oder so. Allerdings haben die den Nachteil, dass sie teilweise echt hohe Gebühren verlangen. Darum gibt es noch P2P-Handelsplattformen. Da ist eine, die ich empfehlen kann, Robosatz. Das kann man sich vorstellen, ein bisschen wie eBay. Da kann man ja entweder angeben, dass man Bitcoin kaufen möchte und dann findet sich vielleicht jemand, oder man sucht nach Angeboten von anderen. Und als letzte Möglichkeit, die ich empfehlen kann, sind Bitcoin-Händler. Das ist wahrscheinlich mit Abstand die einfachste Möglichkeit. Und ja, das ist super easy. Da kann man einfach an, was weiß ich, einen Schweizer Händler eine SEPA-Lastschrift in Form von Euro zahlen und bekommt dann Bitcoin auf seine Wallet geschickt. Übrigens, wer sich überlegt, ja, ich kann mir gar keinen ganzen Bitcoin leisten, das ist überhaupt kein Ding. Ein Bitcoin kann man in 100 Millionen Satoshi einteilen und quasi ein kleiner Teil von Bitcoin bekommt man schon für einen Cent. Genau, jetzt habe ich schon den Begriff Wallet genannt, das möchte ich auch noch kurz erklären, was eine Wallet ist. Und zwar ist eine Wallet erstmal nur eine digitale Brieftasche. Was meine ich, das wollte ich auch noch erklären, was meine ich mit Not Your Keys, Not Your Coins? Das ist ein weit verbreiteter Ausspruch bei uns Bitcoinern, und zwar bedeutet das nichts anderes als: gib niemals jemand anderen die Verwahrung deiner Bitcoin in die Hand. Also behalte deine Coins immer bei dir und lass ja keinen anderen sie für dich aufbewahren. Genau. Um Bitcoin senden und verwalten zu können, brauche ich also eine Wallet. Und eine Wallet besteht aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel, auch Private oder Public Key. In dieser Darstellung ganz rechts hier in Schwarz kann man gut erkennen, dass man einen privaten Schlüssel zum Beispiel aus einer Seed Phrase bekommen kann. Und eine Seed Phrase ist eigentlich nichts anderes als eine andere Darstellungsform von einer Zufallszahl, und zwar einer 256-stelligen Binärzahl. Und wie bekomme ich so eine Zufallszahl? Naja, zum Beispiel kann man sich die würfeln. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Anleitungen im Internet. Man kann dies aber auch einfach machen und mit einer Software-Wallet sich einfach zufällig ein Seed generieren lassen. Eine Seed-Phrase könnte dann zum Beispiel so aussehen, aus 12 Wörtern, wie es im Orangenen dargestellt wird. Und dabei ist es super wichtig, dass die, wie gesagt, kein anderer außer dir sieht, weil das ist wirklich der Schlüssel, mit dem du an deine Bitcoin rankommst, wenn du welche hast. Und der Verlust von dieser Seed Phrase würde auch bedeuten, dass du nie wieder an deine Bitcoin rankommst. Genau. Zu einer Wallet gehört auch noch ein Public Key, und aus diesem kann man Adressen generieren. Adressen kann man sich vorstellen, vielleicht wie eine IBAN heutzutage. Diese Adresse kann man einfach weitergeben an jemanden, der einem Bitcoin schicken möchte. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass man eine Bitcoin-Adresse möglichst nur einmal verwenden sollte, weil jeder, der die Bitcoin-Adresse hat, kann sehen, wie viel Bitcoin auf dieser Adresse liegen. Also schön für jede Transaktion eine neue Adresse benutzen. Genau, weiter. Welche Arten von Wallet gibt es jetzt? Es gibt Software-Wallets und es gibt Hardware-Wallets. Software-Wallets kann man sich einfach im Internet kostenlos runterladen, egal ob auf dem Mobiltelefon oder auf dem PC. Da gibt es wirklich einige mittlerweile. Das Problem dabei besteht allerdings, dass man möglichst seine Seed-Phrase niemals auf einem Gerät speichern sollte, welches mit dem Internet verbunden ist. Denn sonst könnte man durch einen Hackerangriff ja, seiner Bitcoin beraubt werden. Genau, dafür gibt es allerdings ein Gerät, das nennt sich Hardware Wallet, beziehungsweise nicht nur ein Gerät, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Hardware Wallets da draußen auf dem Markt. Und diese Hardware Wallet macht nichts anderes, außer dass sie in einem kleinen Sicherheitschip deinen Seed speichert und aufbewahrt und niemals mit dem Gerät, an dem es angesteckt ist, teilt. Dadurch kannst du rein theoretisch auch an einem verseuchten PC zum Beispiel Bitcoin verschicken, ohne dass deine Seed Phrase in Gefahr ist. Genau. Weiterhin super wichtig ist, dass ihr von eurem Seed unbedingt ein Backup macht. Am besten aus Stahl. Ja, man kann es auch auf Papier machen, aber auf Stahl finde ich deutlich sicherer. Am besten auf Edelstahl, weil dann ist es Feuer- und Wassergeschützt. Genau. Jetzt muss ich nochmal kurz über Bitcoin und seinen Preis sprechen. Das wollte ich tatsächlich nicht besonders groß machen, auch weil wir bei uns im Bitcoin-Meetup eigentlich nie über den Bitcoin-Preis sprechen. Aber ich möchte euch einfach die Angst davor nehmen, dass der Bitcoin-Preis irgendwann auf Null gehen könnte. Natürlich haben wir alle keine Glaskugel und wir wissen nicht, was morgen ist und wir wissen erst recht nicht, was in 10 Jahren ist. Allerdings hat Bitcoin bis jetzt gezeigt, dass es echt ein guter Wertspeicher sein kann und mit jedem Jahr Adoption sicherer und sicherer wird. Am wichtigsten ist mir eigentlich nur, dass ihr wisst, je länger euer Anlagehorizont ist, ja, desto besser einfach aus Investmentsicht. Genau, das ist das Wichtigste eigentlich zum Bitcoin-Preis. Genau. Jetzt würden noch manche sagen, ja, der Bitcoin-Preis, der schwankt mir aber viel zu krass. Das, ja, da könnte ich gar nicht richtig schlafen nachts. Und da kann ich ein bisschen Entwarnung geben, weil ich bin zwar auch der Meinung, dass der Preis momentan noch sehr krass schwankt und man deswegen vorsichtig sein sollte. Allerdings bin ich sehr zuversichtlich, das sieht man auch in diesem Chart hier unten, im Blau die Volatilität, angefangen der Chart von 2011 bis jetzt 23, sinkt die Volatilität mit höherer Marktkapitalisierung stetig ab. Und ich bin echt positiv gestimmt, dass es die Volatilität auch weiterhin abnehmen wird. Und vielleicht in 10, vielleicht in 20 oder in 30 Jahren könnte dann der Bitcoin genauso wenig schwanken wie vielleicht Gold.
Genau, und zu guter Letzt wollen wir uns vielleicht, gerade wenn man halt immer viel in den Medien irgendwas mit Bitcoin und mit Finanzen verfolgt, uns da vielleicht nochmal ein paar Sachen anschauen und die ein bisschen differenzieren. Als allererstes, wir als Bitcoiner, wir grenzen uns sehr, sehr gerne oft von dieser ganzen Krypto-Bubble und von diesem ganzen Krypto-Space ab. Nicht unbedingt, weil wir glauben, dass wir irgendwie was Besseres sein oder so, sondern weil es halt sehr, sehr oft halt gerade in Bezug mit Leuten, die einem versuchen, irgendwelche Krypto-Angebote zu machen, die einem locken, den Coin X oder Coin Y zu kaufen und dann da rein zu investieren, weil man glaubt, dass alle Versprechungen, die da gemacht werden, sich irgendwann bewahrheiten. Aber vieles davon ist basically einfach nur Scam. Und wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde vielleicht noch zwei Begründungen machen, und zwar mit dem Schneeball- und Pyramidensystem. Also viele Leute glauben da draußen, dass Bitcoin nur davon leben kann, weil immer mehr Leute Geld in das System reinwerfen. Und die eigentliche Definition von einem Schneeballsystem ist im Grunde ja einfach nur, dass die Leute, die früher mal investiert haben, Geld von den Leuten bekommen, die neu dazukommen. Das ist bei Bitcoin allerdings nicht unbedingt der Fall, weil natürlich ist es so, dass wenn jetzt ganz viele neue Leute dazukommen würden, dass der Kurs natürlich steigen würde. Aber wenn die Leute nicht dazukommen würden, würde Bitcoin trotzdem weiter funktionieren. Das heißt, dass das keinen Einfluss hat. Und es gibt, wie wir auch schon am Anfang erzählt haben, es gibt keine zentrale Entität oder so, zu der man laufen könnte und die irgendwie dafür verantwortlich ist, dass die Leute abgerippt werden. Und das absolute Top-Thema von allen ist Bitcoin mit seiner Energieverschwendung. Also ich denke, dass die meisten von Ihnen gehört haben, okay, das mit dem Bitcoin und so, das verbraucht unfassbar viel Energie. Und das ist in der Theorie auch nicht unbedingt falsch, denn der Energieverbrauch, der liegt ungefähr so hoch wie der von kleinen Ländern. Aber mit Energieverschwendung, so wie es hier im Titel steht, ist das vielleicht ein kleines bisschen irreführend, denn das Bitcoin-Netzwerk benutzt hauptsächlich erneuerbare Energien. Und diese erneuerbaren und natürlichen Energien, also natürlicher Strom, den man in der Natur vorfindet, also zum Beispiel die Geothermie in Island oder ein Wasserkraftwerk oder sowas oder Solarstrom, diesen Strom, den nutzt Bitcoin zu fast, also zumindest die letzten Zahlen, die ich mir dazu angeschaut habe, zu fast 73%. Das heißt, das macht Bitcoin zu einem der saubersten Netzwerke, die es da draußen gibt. Und man muss sich vielleicht das auch mal so denken, diese Energie, die bei Bitcoin aufgewendet wird, gerade im Zusammenhang mit dem Proof of Work, ist nicht irgendwie einfach nur sinnlos verschwendet, sondern die dient dazu, das Netzwerk abzusichern und ein freies und dezentrales Geldsystem zu garantieren. Und wenn man jetzt überlegen könnte, naja, es gibt vielleicht irgendwie einen anderen Algorithmus, der das auch lösen könnte, dann muss man sich halt genau nochmal das Proof of Work anschauen, warum das so funktioniert, wie es funktioniert. Weil nur wenn wir im echten Leben auch wirklich Energie und Arbeit leisten, nur dann können wir das Netzwerk halt wirklich echt dezentral absichern. Und vielleicht auch noch einen anderen Grund, wenn wir zum Beispiel an solche Dinge denken wie Weihnachtsbeleuchtung oder die Zigarettenproduktion oder sowas, diese Dinge brauchen natürlich auch Energie und ja, wie gesagt, ein freies Geldsystem kann nicht ohne Energieverbrauch existieren. Am Ende vielleicht nochmal, wenn wir haben ja viel am Anfang über die Eigenschaften und so geredet und wenn wir das halt uns auf Bitcoin nochmal genau anschauen, dann sieht man, dass Bitcoin viele dieser Eigenschaften erfüllt, außer die Historie, weil Bitcoin ist ja noch nicht so alt, obwohl es schon sehr viele Hürden hinter sich gebracht hat. Und bis zum heutigen Stand können wir auf jeden Fall sagen, Bitcoin funktioniert und Bitcoin ist da. Hier auf dieser Karte bei bitcoinmap.org kann man auch mal sehen, wo es so ein paar Akzeptanzstellen hier gibt in Europa und speziell auch in Dresden. Da gibt es zum Beispiel in Johannstadt. An der Elbe gibt es zum Beispiel Leute, die hier nehmen Bitcoin entgegen gegen Bier. Und eine Rösterei in Dresden, die nimmt auch Bitcoin-Bezahlungen entgegen. Und vielleicht auch noch mal, um so ein paar kleine Geschichten dazu zu haben. Wir haben hier ganz auf der linken Seite haben wir Bitcoin for Fairness von Anita Posch, das ist eine Initiative, die für Menschen in Schwellenländern, also zum Beispiel Afrika und Lateinamerika, Bitcoin-Bildung zur Verfügung stellt. Denn man muss sich vorstellen, diese Leute, die Leute gehören mit zu den 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die gar nicht erst Zugang zu unserem Bankensystem, wie wir das haben und deshalb ja, gibt es da halt Angebote dafür, um diesen Menschen halt unter die Arme zu greifen. Genauso wie bei WikiLeaks, Julian Assange, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber ich denke, jeder von Ihnen kennt WikiLeaks. Und damals konnte, als die US-Regierung die Zahlungen abgebrochen hat, konnten die weiter Bitcoin empfangen und damit halt ihre Arbeit fortführen. Ein anderes Beispiel, ein bisschen persönlicheres Beispiel, ist von Carlos Hernandez, in Venezuela. Da weiß sicherlich auch jeder von Ihnen, dass dort eine sehr, sehr große Krise gerade in Bezug auf die Inflation herrscht und sich Familien teilweise noch nicht mal Essen leisten können, einfach weil es so teuer ist. Es ist ein Land eigentlich mit einer der größten Erdölreserven der Welt und 79,3% dieser Menschen dort, die können sich eigentlich noch nicht mal den einfachsten Lebensmittelkorb leisten, einfach weil alles viel zu teuer ist und die tägliche Inflation bei ca. 3,5% liegt. Und der Carlos, der beschreibt halt, wie er mit Hilfe von Bitcoin, da gibt es dann eine Internetseite, die heißt localbitcoins.com, wie er sich dort mit anderen Leuten vor Ort absprechen kann, um dann Bitcoin gegen den Boulevard einzutauschen, um halt seine Wertspeicherung beizubehalten. Und das hat ihm halt garantiert, dass er seine Familie und seine Miete, also dass er seine Familie weiter ernähren kann und dass er seine Miete bezahlen kann. Und ein weiteres Beispiel von ihm aus seinem eigenen Umfeld wäre, dass sein Bruder es tatsächlich dank Bitcoin geschafft hat, aus Venezuela zu fliehen. Der konnte sich nämlich dieses Seed, also diesen privaten Schlüssel, mit dem man seine Bitcoins aufbewahrt, den hat er sich einfach gemerkt, ist damit an die Grenze und die Wachen dort an der Grenze würden einem normalerweise das ganze Geld, also die Boulevard einfach abnehmen oder sie sind zumindest bekannt dafür. Aber der Bruder, der konnte einfach über die Grenze gehen mit seinem Schlüssel im Kopf und konnte dann in Kolumbien seinen Schlüssel nutzen, um seine Bitcoins wieder abzurufen und damit ein neues Leben anzufangen. Und er konnte auch das Geld, was er in Kolumbien gemacht hat, zurück zu seiner Familie schicken. Und ich finde, das sind ganz großartige Beispiele dafür, wo Bitcoin bereits Verwendung findet. Und vielleicht auch nochmal, um das Ganze abschließend ein bisschen einzuordnen. Also es geht uns bei Bitcoin eigentlich um Werte. Und man könnte jetzt vielleicht denken, ja, haha, Geld. Aber eigentlich geht es uns um Freiheit, weil Freiheit, sich für ein Geld zu entscheiden, was nicht der Euro ist, was frei ist, was für jeden zur Verfügung steht. Und ja, ich hoffe, ich weiß, das war alles super viel. Ich hoffe, das hat trotzdem einen kleinen Einblick gegeben, gerade in das Problem. Und wenn irgendwelche Fragen sind, gerne noch. Dankeschön. Das war's.
Ja, ich danke euch beiden sehr. Und bevor ich zu den Fragen hier komme, habe ich tatsächlich eine aus dem Stream und alle hier können ja noch mit euch reden. Ich würde die mal kurz vorziehen. Was passiert eigentlich, wenn jemand oder eine Identität mehr als 50% der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk besitzen? Was kommt dann? Wenn es bei dir nicht geht?
Ja, nee, es geht bei mir, okay, alles gut. Ja, also wenn eine Identität über 50% des Netzwerks besitzen, dann passiert erstmal nicht so viel, wie man denken würde. Also das System geht erstmal weiter und ja, derjenige, der die Rechenleistung besitzt, der könnte dann allerdings Blöcke bauen, wie er das möchte. Also der könnte Transaktionen rein theoretisch zensieren und könnte rein theoretisch
Transaktionen. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, es handelt sich um eine sogenannte 51%-Attacke, das meint der Frager hier wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, dass 51% des gesamten Bitcoin, also der gesamten Rechenleistung zu bekommen, ist unfassbar schwer, ist nahezu unmöglich, selbst wenn sich große Länder zusammenfügen würden und die ihre gemeinsame Power irgendwie aktivieren würden, würden die wahrscheinlich niemals so viel Rechenleistung aufwenden können wie 51% der restlichen Leute. Also der Angriff ist unfassbar unwahrscheinlich und wenn er...
Ja, was ja, ich würde auch noch was dazu sagen, und zwar ist es ja so, dass wenn jemand 51% der Rechenleistung hätte, dann würde er extrem viel Bitcoin verdienen. Also er hätte einen absoluten Vorteil, da mit Bitcoin quasi weiterzumachen und es eben nicht zu manipulieren, weil wenn das manipulieren und kaputt machen würde, dann würde er quasi all seine wirtschaftliche Kraft, die er da reingepackt hat, auf einmal verlieren. Genau.
Okay. Haben wir auch noch Fragen aus dem Saal, weil es ist so der letzte Talk hier. Ich würde noch ein bisschen Raum geben. Ja, da kommt eine.
Wenn ich mir jetzt am Fairgarten Johannstadt eine Brezel kaufen will, dann will ich ja nicht einmal 20 Minuten warten, bis irgendwie die Blöcke da durch und verifiziert sind. Da werde ich immer auf dieses Lightning-Netzwerk hingewiesen, was dann irgendwelche Seitenkanäle macht, wo man erstmal Funds reinfüttern muss. Und jetzt habe ich auch noch gelesen, da geht gar nicht jede Transaktion durch. Könnt ihr darauf nochmal kurz eingehen, das kurz erklären? Das verstehe ich nämlich wirklich nicht.
Ja, also klar, kann ich erklären. Und zwar beim Lightning-Netzwerk, also wie du schon gesagt hast, da werden Kanäle aufgebaut, angenommen zwischen mir und dir. Also ich könnte in den Kanal reinpacken einen Bitcoin und du könntest in den Kanal reinpacken einen Bitcoin. Und dann hätten wir Liquidität. Und wenn ich jetzt noch mit Leon vernetzt bin, auch noch einen Kanal habe, dann könnte er rein theoretisch Bitcoin über mich an dich schicken. Jetzt ist allerdings das Problem, dass wenn er mehr Bitcoin schicken möchte, als ich überhaupt als Liquidität zur Verfügung habe, dann wird die Transaktion über mich zu dir fehlschlagen. Genau, so funktioniert's. Und ja, momentan ist einfach im Lightning-Netzwerk noch super wenig Liquidität und ich hoffe aber, das wird sich noch verbessern im Laufe der Zeit und es wird ja auch sehr viel an Lightning gearbeitet. Genau. Ja, auf alle Fälle. Also das Lightning-Netzwerk ist jetzt kein anderer Coin oder so, sondern es funktioniert alles auf der Bitcoin-Blockchain immer noch. Genau. Nur, dass diese eine oder diese mehrere Transaktionen eben ausgelagert werden, damit man eben nicht die Blöcke vollstopft, weil die Blöcke eben nicht unendlich viel Speicherkapazität haben. Genau.
Haben wir noch mehr Fragen aus dem Saal? Ja, Entschuldigung, da war die Beleuchtung.
Hallo, vielen Dank für den Talk. Ich denke, es gibt unendlich viele Fragen. Der war ja auch sehr positiv gehalten. Aus der Conclusion von eurem Talk habe ich so das Gefühl, dass Geld immer auch dazu genutzt wird, Ungleichheiten zu schaffen, auch in der Vergangenheit. Was motiviert euch daran zu glauben, dass das bei Bitcoin nicht so ist?
Also die Eigenschaften von Bitcoin überzeugen uns. Gerade, ich meine, der Grund ist ja, warum das Geld manipuliert wird und warum das für etwas Schlechtes eingesetzt wird, ist ja, weil es Leute gibt, die dafür entscheiden. Im Bitcoin-Netzwerk gibt es das aber nicht. Das heißt, wie gesagt, es gibt keine zentrale Entität, die da irgendwie eingreifen kann. Das heißt, die Leute können sich mit ihrem Geld selber entscheiden, wo sie das ausgeben wollen.
Genau. Beziehungsweise, was ich vielleicht noch hinzufügen will, ist, dass die Eigenschaften eben nicht verändert werden kann. Bei einem Fiat-Geld, wie ich das vorhin immer genannt habe, da kann wirklich eine zentrale Identität, eben eine Zentralbank, entscheiden, wie die Eigenschaften des Geldes aussehen sollen oder wie viel Geld entstehen soll. Und bei Bitcoin ist das eben fix, das ist im Code vorgegeben. Und den Code zu verändern, ist super, super schwierig, solange nicht alle zustimmen. Weil wenn nicht alle zustimmen, dann würde sich dann einfach ein anderes neues Netzwerk bilden und man könnte sich wieder entscheiden, bleibe ich jetzt bei Bitcoin oder gehe ich in das neue Netzwerk, weil mir das irgendwie besser gefällt. Genau.
Okay, also eine Frage noch und dann würde ich langsam, mach ruhig und alle anderen können ja nachher nochmal persönlich.
Genau, du weißt immer darauf hin, dass es nie verändert werden kann und man kein Geld schaffen kann, aber Buchgeld kann auch trotzdem geschaffen werden. Und ich kann mich auch eine Bank eröffnen, wenn jetzt der Staat auf Bitcoin setzt, dann macht er einfach 10 Banken als Instanzen, die gewähren mir Bitcoin, also die nehmen Bitcoin als Kredite ein. Die nehmen Bitcoin, ich mache meine Bitcoin-Einlage bei der Bank, die gibt es wieder raus und schon hat die das Geld verdoppelt. Das ist ja das klassische Buchgeld. Das heißt,
ja, natürlich ist das possible.
Es kann genauso eine Blase kommen, es kann alles genauso passieren wie im echten Geld. Also es ist nur die Zentralbank, die fehlt.
Kann ich kurz was fragen? Meinst du jetzt eine Bitcoin-Deckung für Fiat-Geld oder wie meinst du das jetzt?
Also
ich gebe dir als Bank Bitcoin und du gibst mir Dollar oder Euro?
Du gibst mir einfach Bitcoin, das hast du dann auf deinem Konto. Dann hast du ein Konto von x Bitcoin, 100 Bitcoin hast du mir gegeben.
Genau.
So, jetzt kann ich diese 100 Bitcoin weiterverleihen.
Ja.
Jetzt sind im ganzen System auf einmal 200 Bitcoin.
Genau, das ist ein ganz großes Problem und genau deswegen habe ich am Anfang gesagt, not your keys, not your coins. Also du solltest niemals deine Bitcoin an jemand anderen geben, weil der dann damit machen kann, was er will. Und du hast rein theoretisch, wenn dann die Bank pleite geht und die hat die Bitcoin an jemand anders gegeben, keine Bitcoin mehr. Also,
ja, aber das ist bei klassischem Geld genau das Gleiche.
Ja genau, darum gebe ich ja meine Bitcoin nicht an eine Bank, oder?
Ja klar, du kannst es ja nicht verhindern, dass jetzt ein Staat sagt, hey, hier, wir setzen jetzt nicht mehr auf Euro, sondern wir setzen jetzt auf Bitcoin. Wir eröffnen jetzt Banken und die Banken nehmen Bitcoin entgegen. Dann machen die Bürger das, weil du kriegst ja Zinsen dann dafür auf deinen Bitcoin. Also ich meine, das ist ja nichts, was
deswegen gibt es Protokoll ja aber nicht mehr Bitcoin, weil das ist ja genau der Sinn hinter dieser dezentralen Blockchain, dass die Bitcoins streng begrenzt sind. Das heißt, man kann das nicht weiter ausweiten.
Ja, also es kann immer noch Schindluder damit getrieben werden, auf alle Fälle. Also das Netzwerk schützt nicht vor Betrügern. Ja, so ist es. Also Bitcoin schützt dich nicht vor Betrügern, du kannst immer noch betrogen werden. Und daraus würden dann aber die Menschen lernen. Das hoffe ich.
Also ich glaube, das ist der Punkt mit dem Voneinander lernen, dass wir vielleicht dann eure Diskussion noch mal ein bisschen auslagern, aber
ja genau, sehr gut, also wir können gerne im Nachhinein noch weiter quatschen. Ist sehr spannend auf alle Fälle. Du kannst übrigens auch noch mal die Einladung an alle. Wer jetzt ultra viele Fragen hat und sich gern näher damit beschäftigen will, kann super gern zum Bitcoin-Meetup kommen. Das nächste findet am 28. September statt. Und ansonsten jeden zweiten Donnerstag und jeden vierten Donnerstag im Monat. Genau.